NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Hannover mit Christine Hefemeyer. Guten Tag. Einfach keinen Bock auf Schule. So einfach ist die Erklärung manchmal nicht, wenn Kinder nicht im Unterricht auftauchen. Manche werden von ihren Eltern zu Hause gehalten und andere, die haben so schlimme Mobbing-Erfahrungen gemacht, dass sie sich gar nicht mehr in den Unterricht trauen. Die evangelische Schule in Celle hat sich für diese Fälle ein einzigartiges Wiedereingliederungskonzept einfallen lassen. Dort stehen in der 9. Klasse gerade die Abschlussprüfungen an, Sophie Mühlmann berichtet.
Emma Drews arbeitet konzentriert wie alle anderen. Nie hätte sie vor einem Jahr gedacht, dass sie je wieder am Unterricht teilnehmen kann. 2 Jahre lang hatte die 16-Jährige die Schule geschwänzt, hatte am Ende 175 Fehltage am Stück.
Also zuerst habe ich manchmal Mathe oder sowas geschwänzt. Und dann habe ich gemerkt, oh, der Druck ist weg, wenn ich nicht in der Schule bin. Und dann bin ich einfach nicht mehr gegangen, weil es so anstrengend war, in der Schule zu sein.
Die Regelschulen können Kinder kaum auffangen, die dem Unterricht aus Angst oder emotionaler Belastung fernbleiben. Am Ende hatte Emmas damaliges Gymnasium das Beratungszentrum für inklusive Bildung eingeschaltet und so kam sie hierher. Hier wurde speziell für sie ein Konzept erarbeitet, um Kinder wieder in die Schule zurückzuführen, in winzigen Schritten. Lehrerin Annelie Klormann erklärt, wie das läuft.
Das Konzept ist so umgesetzt, dass wir die Schulabsentistinnen so langsam mit eingliedern. Also wir starten im Nachmittagsbereich, wo noch gar keiner da ist, damit sie überhaupt erstmal Vertrauen zu uns gewinnen. Und dann gehen wir Stück für Stück in die Lerngruppe mit rein.
In dieser Klasse sind es inzwischen 2, aber insgesamt betreut diese Förderschule nun schon 12 Mädchen und Jungen, die hier so wieder eingegliedert werden. Wichtig, ein respektvoller Umgang untereinander und Disziplin. Und jeder Einzelne wird sehr individuell betreut, jeder nach seinem Stand und Können. Bei Emma hat das Konzept funktioniert.
Also ich fühle mich sehr gut. Also ich bin sehr stolz auf mich.
Die Schule hat Emma mit ihrem Konzept die nötige Starthilfe gegeben. Den Rest hat sie selbst geschafft.
Der Winter hat uns in diesem Jahr mal wieder gezeigt, dass er es noch kann. Viel Schnee und zugefrorene Seen sorgten für Winterspaß. Aber es gab auch diese andere Seite mit Glatteis, Unfällen und Schulausfällen. Im Schaumburger Land fuhren Busse teilweise erstmal raus, nur um zu testen, wie glatt es ist, um dann ganz vorsichtig wieder zurück ins Depot zu schlittern. Eine neue Sensortechnik, die nun in Bad Pyrmont installiert wurde, soll solche Eskapaden in Zukunft überflüssig machen. Sensoren berechnen das Glatteisrisiko.
Am Rand der Straße in Richtung Pyrmonter Berg steht ein 6 Meter hoher Mast, an dessen Spitze ist ein Infrarotsensor angebracht. Der ist in der Lage, die Temperatur auf der Straße schräg unter ihm zu erfassen und zusätzlich noch die Luftfeuchtigkeit. Diese Daten würden zum Bauhof übermittelt, sagt Stadtsprecherin Sabine Jösten.
Das liegt in der Hand des Bauhofes, weil der Bauhof auch bei uns den Winterdienst ausführt. Da kommen sekundenaktuell die Daten auf, werden ausgelesen vom Bauhofleiter. Und der setzt dann seine Teams in Bewegung.
3 Sensoren hat die Stadt Bad Pyrmont angeschafft. 2 wurden bereits installiert, immer am Hang oder in höheren Lagen, weil sich dort das Glatteis zunächst bemerkbar mache und erst später im Tal, so Jüsten.
Unsere Berglage hier ist natürlich immer eine besondere Herausforderung für den Winterdienst. Wir müssen rechtzeitig gerade für den Berufsverkehr tätig werden. Das heißt also, wir müssen auch mal nachts um 3 oder um 4 wissen, müssen wir jetzt raus mit dem Winterdienst oder können wir noch ein bisschen verschieben. Diese aktuellen Daten sind dafür natürlich ganz innovativ.
Die 3 Sensoren haben rund 16.000 Euro gekostet. Angedacht ist auch, dass die öffentlichen Busunternehmen auf die Daten zurückgreifen können, damit sie den Einsatz ihrer Busse bei Eis und Schnee besser planen können.
Informationen von Wilhelm Purg. Ja, und dieser Job, den wir Ihnen jetzt vorstellen, der schafft es wohl ganz nach oben in die Hitliste der ungewöhnlichen Berufe. Fabian Sievers aus Alfeld ist Trüffelbauer und das nicht irgendwo in südlichen Ländern, nein, hier ganz bei uns in der Region im Landkreis Hildesheim. Er ist zu Gast in der frisch rausgekommenen Folge unseres Landwirtschaftspodcasts 63 Hektar. Dort erzählt er, dass er auf der Suche nach einem beruflichen Neuanfang war und eigentlich Pilzsachverständiger werden wollte. Doch dann kam alles anders.
Ich habe dann unwahrscheinlich viele Kurse und Weiterbildungen und so weiter gemacht, bin dabei auf die Trüffel gestoßen und auf die Möglichkeit, dass die Trüffel auch kultiviert werden können. Das hat mich so gereizt. Ich bin mehr oder weniger aus Versehen zum Trüffelsachverständigen avanciert und so bin ich Trüffelbauer geworden.
Ja, um Trüffel anzubauen, werden Bäume mit Trüffelsporen geimpft und dann eingepflanzt. Der Rest, der passiert dann unter der Erde. Pilz und Baum profitieren voneinander und nach 5 bis 8 Jahren bilden sich die ersten Fruchtkörper.
Irgendwann kommt der Tag, wo der Hund anfängt zu buddeln.
Und Fabian Sievers die ersten Trüffel vor die Füße gelegt hat. Doch Sievers verkauft die Trüffel nicht nur. Ihm ist es auch besonders wichtig, andere für das Thema zu begeistern und Interessierte zu beraten.
Mir liegt vor allen Dingen am Herzen dieses Thema und diese Kultur und die Option, Trüffel anbauen zu können, das eigentlich in die Welt zu tragen und zu verbreiten.
Ja, warum Fabian Sievers es wichtig war, dass er Trüffel offiziell als Landwirt anbaut und was er Einsteigern rät, das alles hören Sie in der aktuellen Folge von unserem Podcast 63 Hektar, natürlich in der ARD Audiothek. Jetzt haben wir noch ein kleines Ratespiel für Sie. Der Zoo Hannover hat einen neuen tierischen Mitbewohner. Sein Name ist Nasor. Er wiegt 1000 Kilo, hat graue Haut, 2 Hörner und spitze Lippen. Richtig, Nasor ist seinem Namen angemessen. Ein Spitzmaulnashorn. Heute wurde er offiziell vorgestellt. Die Zoos in Hannover und Rotterdam hatten getauscht. Hannovers Kito wohnt jetzt in Rotterdam und Nasor ist von den Niederlanden nach Hannover gezogen. Der Grund, die Zoos wollen Nachzucht haben und Kito lebte in Hannover vorher mit seiner Halbschwester Maisha zusammen. Der Neuzugang Nasor hat sich in Hannover aber von Anfang an sehr wohl gefühlt, sagt Tierpfleger Carsten Heinz.
Naso ist ein sehr ausgeglichenes Tier, hat von Anfang an Interesse an uns gehabt, war neugierig, ließ sich wirklich recht schnell von uns anfassen, aus der Hand füttern. Und dazu dient es ja auch am Anfang, dass wirklich so ein Vertrauensverhältnis entsteht. Wir duschen die Tiere, das mögen sie sehr gern, wir bürsten sie, was alles dazu dient, dass man sich gegenseitig kennenlernt und Vertrauen aufbaut.
Jetzt setzt der Zoo darauf, dass sich mit den höheren Temperaturen auch Frühlingsgefühle bei den Nashörnern einstellen. Offenbar nicht ganz zu Unrecht, hat Heinz beobachtet.
Generell zeigen beide Tiere ein großes Interesse aneinander. Also sobald sie nebeneinander stehen, was sie auch den ganzen Tag und die ganze Nacht quasi auch im Stall stehen, suchen sie den Kontakt zueinander auf der Außenanlage. Also sie sind wirklich sehr interessiert aneinander, beschnuppern sich die ganze Zeit. Und diese Anzeichen wirken auf uns erstmal sehr, sehr gut.
Doch auch wenn es mit der Annäherung gut klappt, bis ein Babynashorn auf die Welt kommt, dauert es sehr lange, nämlich 450 bis 500 Tage. Ja, das war der Tag aus dem Studio Hannover mit Christine Hefemeyer. Uns allen noch einen schönen Mittwoch.